weil es einfach viel zu viel kostet.
Also gute Kommunikation ermöglicht viel und ich glaube, es ist so wichtig, mutig zu bleiben und Dinge anzusprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perdita.
Ja, und für diese Folge haben wir uns was ganz Besonderes wieder einfallen lassen. Und zwar ein Thema, das schon längst auf jeder Politikagenda stehen sollte, es aber bisher noch nicht so ganz auf die Politikagenden geschafft hat. Und auch ein Thema, das jetzt wahrscheinlich viele Schulabgänger interessieren wird. Nämlich Wohnungssuche bzw. WG-Suche.
Ja, also WGs, seit wann gibt es eigentlich WGs? Schon lange, weil es immer auch wichtig war, irgendwie günstig zu wohnen. So gab es zum Beispiel bereits im 19. Jahrhundert im berühmten Pariser Künstlerviertel Montmartre WGs. Aber auch in Deutschland zum Beispiel so Künstlergemeinschaften an ländlichen Orten wie Worpswede oder so, wo Künstler aber dann auch sich zusammengetan haben, um gemeinsam auch von Kunst bestimmtes Leben zu führen. Diese Form des Zusammenlebens, nämlich dass Leute sich gemeinsam eine Wohnung mieten und jeder dann sein Zimmer hat, ist besonders in Nordeuropa, also vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es gezwungenermaßen sehr viele Zweckgemeinschaften, weil einfach so viel zerstört war und Leute und vor allem Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten in sozusagen Zwangszweckgemeinschaften untergebracht werden mussten. Aber je mehr Deutschland dann wirtschaftlich erfolgreicher wurde, dann nahm auch der Wohnungsmangel ab und damit wurden dann auch diese Zweckgemeinschaften aufgelöst. Aber die Wohnraumknappheit in Großstädten gab es trotzdem. Und so entstanden vor allem für Studenten die Problematik, bezahlbaren Wohnraum zu werden. Und in den 60er Jahren entstanden dann immer mehr Wohngemeinschaften von Studierenden, wo es nicht nur darum ging, zweckmäßig gemeinsam sich halt die Kosten für eine Wohnung zu teilen, sondern wo auch sowas wie ein WG-Leben entstand.
Ja, und dadurch sind auch viele verschiedene WG-Formen entstanden. Mit die am häufigsten verbreitete WG-Form ist die Berufstätigen-Wohngemeinschaft und dahinter die StudentInnen-Wohngemeinschaften. Und dann gibt es aber auch noch barrierefreie WGs oder Frauen-WGs, gemischte WGs oder auch WGs von Studentenverbindungen, dann auch WGs für Alleinerziehende, WGs mit Kindern. Also es gibt schon verschiedene Modelle, die dann auch verschiedene Personen anziehen soll.
Aber es sind auch neue alternative Wohnformen entstanden. Zum Beispiel ist vielleicht für einige unter euch ein interessantes Modell, wo Senioren mit Studierenden zusammenwohnen und wo sie wenig oder gar kein Geld zahlen müssen, aber dafür den älteren Menschen helfen beim Einkaufen, beim Putzen oder im Garten oder sowas. Also sozusagen Hilfe gegen Wohnung. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Wohnformen, also da, wo sich Menschen zum Beispiel zusammentun und sich gemeinsam ein Haus kaufen und das dann zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser wären oder Senioren-WGs oder auch Leute, die dann zusammen sich einen Bauernhof im Land kaufen und dann das so als Solidargemeinschaft führen. Genossenschaftliches Wohnen, aber auch in manchen Städten ist die Wohnungsnot so groß, dass man dann sehr kreativ wird, dann sich zum Beispiel einen Wohnwagen kauft oder ein Hausboot oder ähnliches. Also durch die große Wohnungsnot wird man halt auch immer kreativer, Wege zu finden, um irgendwie wohnen zu können und eine Wohnung zu finden. Weißt du aktuelle Zahlen, wie viele Wohnungen eigentlich aktuell gebraucht werden würden und wie viele werden eigentlich gebaut?
Ja, also In deutschen Großstädten fehlen rund 1,9 Millionen günstige Wohnungen, darunter etwa 1,4 Millionen günstige Apartments unter 45 Quadratmeter. Das heißt, am stärksten betroffen von dieser Wohnungsnot sind eigentlich Singles mit geringem Einkommen, aber auch für Familien mit mehreren Kindern. Studien schätzen den Bedarf an Sozialwohnungen in 2023 auf 700.000 bis mehrere Millionen. Genau, aber 2024 konnten nur 225.000 Wohnungen fertiggestellt werden, 45.000 weniger als 2023.
Ja, dabei ist aber die Ampelregierung ja mit dem Ziel vorangekommen, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden sollen. Das Problem ist einfach auch die explodierenden Preise. Also, dass man einfach die Baukosten sind extremst gestiegen, aber auch Fachkräftemangel. Also, es gibt einfach im Baubereich viel zu wenig Leute, die da arbeiten wollen. Das heißt, Wohnungen zu bauen kostet einfach unglaublich viel mehr. Und deswegen haben ganz viele einfach auch Baupläne aufgegeben und bleiben weiterhin in Miete, obwohl das immer noch der große Traum von den meisten Deutschen ist, eigene Immobilie zu besitzen. Also nach einer Umfrage von vor 2 Jahren haben 72% gesagt, wir wollen eigentlich irgendwann mal, dass uns eine Wohnung oder ein Haus selber gehört. Und dann muss man sagen, viele junge Menschen wissen schon heute, dass das die totale Utopie ist, dass sie wahrscheinlich nie genügend Geld verdienen werden, um sich jemals selber eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten zu können. Und dann muss man natürlich auch sagen, was das noch Ganze verschärft ist, dass ganz viele günstige Wohnungen teilweise aufgekauft werden oder einfach luxussaniert werden. Gerade in Großstädten wie München oder Berlin explodieren dann einfach auch die Mietpreise und die Mietnebenkosten. Also das heißt, viele Leute können sich dann auch in Großstädten vor allem Wohnungen nicht mehr leisten, weil es einfach viel zu viel kostet. Und das betrifft mittlerweile auch ganz im Bereich der WGs, weil natürlich auch Mieter, Vermieter festgestellt haben, wow, wenn ich eine Wohnung mit 3, 4 Zimmern habe und die jeweils einzeln vermiete, dann kann ich ja noch mehr Geld machen, als wenn ich das als Wohnung gesamt irgendwie vermiete. Also es gibt zum Beispiel Städte wie in Münster, auf ein WG-Zimmer, was ausgeschrieben wird, sind 4,2 Gesuche. Das heißt, also das Verhältnis auf ein Zimmer sind eigentlich 4 Bewerber. Und in Bonn und Köln sind es 3,4 und in München sind es 2,8. Also das zeigt einfach auch, die Nachfrage ist sehr viel höher als das Angebot. Und sowas schlägt sich natürlich in Preisen nieder. Also wenn irgendwo Mangel ist, dann steigt der Preis, weil es genügend Leute gibt, die in ihrer Verzweiflung diesen Preis zahlen müssen. Aber was müssen denn Leute so ein bisschen zahlen?
Also nur mal so als Beispiel, der Quadratmeterpreis in München liegt zurzeit im Durchschnitt bei mehr als 20 Euro. Das heißt, für ein 20 Quadratmeter WG-Zimmer kann man schon mal mehr als 400 Euro einrechnen. Dann laut dem MLP-Studienreport 2023 sind in Frankfurt die höchsten Mietkosten zu erwarten. Da zahlt man für eine Wohnung direkt in der Nähe von der Universität durchschnittlich 696 Euro. Und dann dicht gefolgt ist München mit 695 Euro.
Ja, und wenn man sich WG-Zimmerpreise anschaut, also man geht auf 20 Quadratmeter, dann zahlt man in Frankfurt immer noch 494 Euro oder in München 480 Euro und in Stuttgart 456 Euro. Günstiger wird es, wenn man zum Beispiel in Orten wie Magdeburg, Chemnitz oder Leipzig, also zum Beispiel in Chemnitz würdest du für ein 20 Quadratmeter Zimmer im Durchschnitt 294 Euro zahlen. Oder 238 Euro. Genau. Und man muss aber sagen, dass die meisten Preise deutlich steigern. Allein die Steigerung von letzten Jahr zu diesem Jahr waren wieder 7% mehr. Und wenn einfach schon so ein hohes Niveau ist und dann kommen immer noch mal 7% drauf, so im Durchschnitt kannst du damit rechnen, dass so 5% Steigerung fast jährlich mittlerweile sind, dann weiß man einfach, dass das Problem einfach noch viel größer wird. Also aktuell braucht man dafür Lösungen.
Ja, und eine ähnliche Lage gibt es bei den Studentenwohnheimen. Da wurde zwar viel gebaut in den letzten Jahren, jedoch auch die Studierendenzahlen steigen weiterhin an. Das heißt, da gibt es mittlerweile auch mehr Nachfrage, als es Angebot gibt.
Ja, wenn jetzt mittlerweile fast 57% der Schulabgänger studieren wollen, dann kann man sich das so ein bisschen abschätzen. Also das heißt, es braucht dringend Lösungen. Und was wird politisch gegen diese Wohnungsnot und den hohen Mieten getan? Und wie sieht es da auch bei WGs aus? Und sozusagen Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, ist einmal sozialer Wohnungsbau, einfach da mehr Geld reinzustecken, die Mietpreisbremse, aber auch Wohngeld anzubieten. Und die drei Sachen wollen wir euch ganz kurz vorstellen, damit ihr eine Ahnung habt, was politisch versucht wird, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Ja, zum Thema sozialer Wohnungsbau. Also der jetzige Koalitionsvertrag sieht eigentlich vor, dass 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen pro Jahr erzielt werden sollen. Und der Bund hat dafür insgesamt 18,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Vor allem sollen studentisches Wohnen, junges Wohnen und Wohnen für Auszubildende gefördert werden.
Ja, und deswegen hat der Bund auch ein Programm aufgelegt, das nennt sich Junges Wohnen und hat dafür auch 500 Millionen zur Verfügung gestellt. Das ist ein Sonderprogramm, wo gefördert wird, vor allem Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende zu bauen.
Und dann gibt es auch die Mietpreisbremse. Also die Mietpreisbremse, die bremst bzw. begrenzt den neuen Mietpreis auf höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und alle Vermieter in Deutschland müssen sich zurzeit an dieser Mietpreisbremse halten.
Nicht ganz, nicht ganz. Die Mietpreisbremse gilt nicht überall in Deutschland. Also die muss schon speziell auf Landesebene oder in der Stadt oder der Kommune entsprechend auch eingeführt werden. Also das ist jetzt kein Bundesgesetz, sondern Bund hat erlaubt, es kann eine Mietpreisbremse gemacht werden. Insgesamt machen das mittlerweile 13 von 16 Bundesländern und zwar nur in bestimmten Städten. Also in 415 Städten in Deutschland gilt Mietpreisbremse. Aber ich finde, eines der wichtigsten Sachen, die ihr vielleicht wissen solltet, ist, es wird auch Wohngeld gezahlt und da hat sich was geändert, nämlich mit der Wohngeld-Plus-Reform wurde das Wohngeld nun für eine viel größere Gruppe als ursprünglich vorgesehen ausgeweitet. Und das heißt, die Leute, die Wohngeld beziehen können, die Zahlen derer, die das dann auch machen, hat sich seit der Reform auch verdoppelt. Also grundsätzlich Wohngeld heißt, dein Einkommen ist so gering, dass der Staat sagt, wir unterstützen dich mit zusätzlichem Wohngeld. Und das zu berechnen, ist eine richtig komplizierte Sache. Also deswegen, Leute, wenn ihr das machen wollt, dann nutzt einfach den Wohngeldrechner vom Bund, also von dem Bauministerium. Grundsätzlich, wer kann Wohngeld beziehen? Grundsätzlich jeder, der nicht genügend Einkommen hat, um sich seine Wohnung finanzieren zu können. Also wenn du Wohngeld beantragst, dann musst du wirklich alle deine Einkünfte offenlegen. Und wenn du dann unter einer bestimmten Summe bleibst, und diese Summe hängt davon ab, auch wo du wohnst, in welcher Mietstufe das gilt, wie viele Leute bei dir Teil der Hausgemeinschaft sind und genau, was deine Kosten sind. Also da musst du dann alle Einnahmen und aber auch alle Ausgaben dann offenlegen. Grundsätzlich können Studierende und Azubis auch Wohngeld bekommen, wenn sie zum Beispiel kein BAföG bekommen. Also grundsätzlich kannst du auch kein Wohngeld bekommen, wenn du Bürgergeld kriegst oder Übergangsgeld oder Grundsicherung oder auch Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Also dann kannst du keins bekommen.
Und kann man auch Wohngeld in einer WG beantragen?
Ja, und zwar jeder für sich alleine. Also das war mal eine Zeit lang, war das richtig hart umstritten, weil man dann sozusagen die Hausgemeinschaft berechnet hat und plötzlich waren dann WG-Mitbewohner, waren dann auch, deren Einnahmen sollten dann auch berechnet werden. Also das war dann schon, haben sie jetzt dann schon geändert und zwar wird wirklich jeder WG-Mitbewohner, also wenn ihr nicht in einer Lebenspartnerschaft wohnt oder so, wird einzeln gerechnet und dann muss das jeder für sich alleine beantragen. Und da wird wirklich nur geguckt, also was kostet dein Zimmer, was sind deine Mietnebenkosten und was sind deine Einnahmen. Jetzt ist die Frage, okay, du hast das mit dem Rechner geklärt, ah, du hättest Anspruch auf Wohngeld. Was macht man jetzt, wenn man Wohngeld bekommen könnte?
Genau, also man kann einen Antrag auf Wohngeld stellen in den lokalen Wohngeldbehörden. Die gibt es in jeder Gemeinde oder Stadt oder Amts- oder Kreisverwaltung. Und Auskunft zum Beantragen findet man auch in jedem Rathaus oder Landratsamt. Und im Allgemeinen ist eine persönliche Abgabe des Antrags beim zuständigen Wohngeldamt anzuraten.
Ja, warum? Also ihr müsst ja unglaublich viel nachweisen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ihr erstmal alle eure Unterlagen mitnehmt und einfach zeigt und ob das reicht. Weil so eine Beantragung, das dauert teilweise Wochen, bis es dann wirklich zu einer Auszahlung gibt und in der Regel wird auch nichts nachgezahlt, sondern sozusagen du kannst grundsätzlich erst Geld bekommen, wenn du es beantragt hast, auch selbst wenn du Ansprüche gehabt hättest. Das ist dann wurscht, hättest halt früher beantragen müssen. Also das heißt, nehmt eure ganzen Unterlagen, die ihr habt, mit und dann kann die Person bei der Wohngeldstelle einfach prüfen, ob alle notwendigen Unterlagen da sind und dann kannst du die halt schnell nachreichen. Wenn du das einfach wegschickst, dann wird es irgendwann nochmal bearbeitet, dann kriegst du irgendwann mal eine Nachricht und dann, ne, also deswegen würde ich das schon nutzen, da persönlich aufzutauchen. Und in der Regel, wenn du mal Wohngeld bewilligt bekommen hast, kriegst du es erstmal für 12 Monate. Also du musst nicht jeden Monat den gleichen Käse nochmal nachweisen. Aber wenn sich was bei dir verändert, dann musst du das natürlich melden. Also ganz schlimm ist es, wenn du eigentlich schon länger keinen Wohngeldanspruch hast, die ganze Zeit das bezogen hast und denen das nicht gemeldet hast, also dann kann es auch zu Strafzahlungen kommen. So, aber jetzt wollen wir mal ganz praktisch werden. Also sagen wir es mal so, also das ganze Finanzielle ist geklärt. Ihr seht jetzt auch, oh, ich will jetzt eine Wohnung suchen. Wie mache ich das? Und deswegen wollen wir mal ganz praktisch sein für alle, die noch keinen Plan haben, wie finde ich überhaupt eine Wohnung, wenn ihr in eine neue Stadt zieht oder einfach von zu Hause ausziehen wollt. Katja, erzähl mal, was du alles unternommen hast, um Wohnungen zu finden.
Ja, meine Go-To-Wahl für die WG-Suche war bisher immer WG gesucht. Also das ist ein bekanntes WG-Portal, wo Leute, die WGs vermieten wollen, neue Mitbewohner suchen. Und dann schreibt man einen Text an die WG-Mitbewohner und dann wird man hoffentlich zum WG-Gespräch eingeladen. Und die Krux daran ist eigentlich nur, dass man einen möglichst persönlichen und individuellen Text gestaltet und sich von seiner besten Seite zeigt. Das ist eigentlich die größte Herausforderung daran.
Ja, also ich habe schon von vielen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört, dass es ja so regelrechte WG-Castings gibt. Also nicht nur, dass es reicht, dass du einfach eine nette Nachricht schreibst, sondern das ist ja wie so ein Vorstellungsgespräch, oder?
Ja, also ich denke, je größer die Stadt, desto mehr Andrang auf die WGs natürlich auch und desto verrückter werden die Maßnahmen, um den passenden WG-Mitbewohner auszuwählen. Und ja, das habe ich auch mitbekommen, dass viele Castings veranstalten, um dann irgendwelche Spiele spielen lassen, wer am besten putzt oder wer am besten kocht oder keine Ahnung, um quasi den besten WG-Mitbewohner auszusuchen.
Ja, also ich würde euch einfach den Tipp geben, überlegt euch ja mal selber, wie ihr mit Menschen zusammenleben wollt und was ihr dazu beitragen könnt, dass das Miteinander in der WG gut funktioniert. Also, dass das einfach auch mal, dass es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ja, dass man auch da manchmal seine Hürden überwindet und einfach lernt, einfach auch ein bisschen freier zu reden, zu erzählen, was einen interessiert, was man gerne macht und ähnliches, damit einfach auch WG-Mitbewohner und Bewohnerinnen sich das einfach besser vorstellen können, mit dir zusammenzuleben. Wenn du natürlich nur muffelig mit Ja und Nein antwortest, dann können die Leute sich nicht so vorstellen, wie das Zusammenleben mit dir sein könnte. Also deswegen, glaube ich, ist einfach ganz wichtig, sich auch vorzustellen, hey, die anderen, da muss ein Bild im Kopf entstehen, dass die sehen, hey, mit ihm oder ihr könnte ich es mir gut vorstellen, dass das einfach ganz wichtig ist. Und dann schaut auch einfach mal, was die WG schreibt, was ihnen wichtig ist und dass du darauf auch reagierst. Okay, wenn du jetzt nicht WG gesucht eingibst, es gibt noch andere Plattformen, die Ähnliches machen. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, WG oder eine Wohnung zu finden?
Ja, man kann natürlich auch kreativ werden. Man kann auch theoretisch eine Zeitungsannonce schalten, ganz klassisch. Oder man kann zum Beispiel in der Mensa von jeder Uni gibt es eigentlich immer so ein schwarzes Brett, wo viele ihre WG-Gesuche oder auch WG-Angebote präsentieren. Oder man kann direkt Leute ansprechen und irgendwie Flyer verteilen, dass man eine neue WG sucht. Oder auch über Facebook, dass man da irgendwie Gruppen beitritt, die neue WG-Mitglieder suchen. Oder dass man einen Aufruf startet.
Ja, das habe ich eine Freundin, die hat wirklich gesagt, hey, ich ziehe nach Berlin. Wer von euch kennt jemand in Berlin? Und hat das ganz nett, hat sich da wirklich einen netten Post über sich selber gemacht und hat so auch wirklich eine WG gefunden. Und dann gibt's natürlich auch, sag ich mal, zum Beispiel auf Facebook gibt's ja immer noch dieses, was gibt's Neues in? Und dann gibt's für die Stadt oder die Gemeinde, wo man lebt, gibt's eine eigene Facebook-Gruppe. Und solchen Facebook-Gruppen kann man ja beitreten und sagen, hey Leute, ich ziehe jetzt da bei euch hin, hat jemand einen Tipp? Und neben deinem schwarzen Brett in der Uni kann man natürlich auch die schwarzen Bretter in Supermärkten nutzen. Also das gibt's ja auch Ähnliches.
Oder man kann auch theoretisch Hausverwaltungen durchtelefonieren oder auch mal nach alternativen Wohnformen schauen, dass man irgendwie Wohngenossenschaften in der Umgebung durchtelefoniert, weil die dann auch oft billigere Wohnungen haben.
Ja, oder es gibt ja auch so Projekte, sozusagen Wohnen gegen Hilfe. Einfach mal zu schauen, gibt es das zufällig bei euch in der Stadt, wo Seniorinnen oder Senioren schon auch noch eine Wohnung haben mit viel Wohnraum und die dann einen wohnen lassen, wenn man dann einfach denjenigen hilft. Das muss man dann aber auch machen, ne? Also das ist auch wichtig. Und ich glaube, was immer noch das Beste ist, einfach die Info so weit wie möglich verbreiten. Einfach mit Hinz und Kunz reden. Mit Verwandtschaft, mit Freunden, Bekannten. Also überall einfach die Info streuen, dass man was sucht, weil persönliche Empfehlungen. Ich kenne die Person, der oder die ist echt ein Guter. Das hilft. Also deswegen ganz altmodisch, analog, kann auch manchmal hilfreich sein, eine Wohnung zu finden. Was natürlich schwierig ist, dass manche Menschen auch Schwierigkeiten haben, überhaupt eingeladen zu werden. Ich arbeite ja seit vielen Jahren auch mit Migranten und Geflüchteten und man muss wirklich sagen, wenn die Leute irgendwo anrufen und sprechen nicht absolut perfekt und akzentfrei Deutsch, dann haben sie es schon sehr viel schwieriger. Also uns ist es mal passiert, dass ein Syrer hat angerufen, hey, ich habe gehört, sie vermieten was und dann, nee, ist schon weg. Und dann hat ein anderer Freiwilliger von mir, ein Deutscher, dann angerufen und dann hat die Frau ihn gleich eingeladen, vorbeizukommen und sich die Wohnung anzuschauen. Aber auch Leute, die irgendwie benachteiligt sind oder Sozialhilfeempfänger oder ähnliches, die haben natürlich auch Schwierigkeiten. Und wer noch Schwierigkeiten hat, sind Raucher. Also für Raucher eine Wohnung zu finden, ist auch nicht so leicht. Mehr als über 50% von WGs wollen überhaupt keinen Raucher dabei haben. Und 30% würden erlauben, auf dem Balkon zu rauchen. Und nur 3% sind überhaupt bereit, dass jemand dann wirklich auch in der gesamten Wohnung rauchen darf. Also von daher, Raucher haben es auch nicht so leicht.
Ja, Perdita, du hast ja auch schon lange Erfahrung mit WGs gesammelt. Kannst du dich denn an ein paar Flops oder Tops aus deinen WG-Erfahrungen erinnern?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, das große, große Thema in allen WGs ist immer das Thema Hygiene und Putzen. Also, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass manche Menschen glauben, Toiletten und Bäder und Küchen putzen sich irgendwie von alleine. Und das Schlimmste finde ich wirklich, also da war ich mal 2 Monate weg. und ich kam zurück und mein WG-Mitbewohner hat anscheinend geglaubt, er wartet lang genug, dann tragen die Tierchen in den Pizzaschachteln die Pizzaschachteln selber weg. Das war aber nicht so. Also ich bin, habe wirklich die Tür aufgemacht in der Küche und es kam mir ein kleines Fliegengeschwader entgegen. Also das war also so richtig ekelig. Also wirklich so Putzen und Sauberkeit, also das ist einfach oft der WG-Killer.
Ja, ich glaube, das ist ja auch immer der Dauerbrenner mit nicht abgespülten Pfannen oder nicht gut genug abgespülten Tellern oder Fettfilm noch auf den Tellern zu sehen ist. Das ist ja wirklich ein Dauerbrenner in vielen WGs.
Ja, also was ich auch schwierig fand, ist so ein unterschiedliches, wie hat mein Mitbewohner mal gesagt, ich habe halt ein anderes Toleranzlevel als du. Wo ich mir dachte, boah, deine Toleranz ist aber wirklich, boah, dann kannst du schon das Gesundheitsamt rufen. Aber was ich auch schwierig fand, ist so eine Rücksichtslosigkeit. Also wenn jemand glaubt, nachts um 2 muss ich halt einfach nochmal richtig die Boxen aufdrehen, weil mir danach ist. Und andere Leute müssen halt früh in die Arbeit oder zur Uni oder aber auch tagsüber, ne? Du musst lernen und nebenan tobt halt der Bär und du kannst dich eigentlich nicht konzentrieren. Also das ist, finde ich, auch noch schwierig. Und was auch noch so kritisch ist, ist der Kühlschrank. Also was ich richtig gehasst habe, ist, wenn mir Leute mein Zeug weggefressen haben. Also wirklich, wenn du dir selber was gekauft hast, wolltest abends dann kochen und bist halt, was weiß ich, erst um 8 Uhr nach Hause gekommen und willst dann kochen und stellst dann fest, dass dein ganzes Zeug schon weg ist. Weil einfach WG-Mitbewohnerin gemeint hat, oh, das sieht ja lecker aus. Also und ganz krass fand ich mal, ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die hat immer bei uns mitgegessen, die hat immer alles aus dem Kühlschrank genommen, hat aber ihre eigenen Sachen in ihrem eigenen Zimmer gehortet. Also die hat sogar ihr Mehl im Zimmer gehortet und die Milch, damit wir davon nichts abkriegen. Oder was auch furchtbar ist, ne, irgendwas schimmelt und niemand räumt's weg. Das ist auch so ein Killer in WGs, finde ich.
Ja, oder auch so das Thema mit Waschmaschinen, wenn man die Waschmaschine zu lange nicht ausräumt und dann ewig andere Mitbewohner nicht waschen können oder dann gegebenenfalls noch andere Mitbewohner deine Wäsche rausräumen müssen oder weil jemand noch was Farbiges in der Waschmaschine vergessen hat und dann deine ganze Wäsche verfärbt wird.
Oh Leute, das ist mir passiert. Meine Mitbewohnerin hat damals ihre Wäsche gefärbt und zwar rot. Und hat dann eine frisch gefärbte rote Unterhose vergessen. Und ich habe von 2 Wochen weiße Wäsche, alle meine weiße Wäsche, also alles Weiße, was ich besaß, war dann in dieser Waschmaschine und kam rosa raus. Aber zum Teil tauchte sogar noch eins auf. Also wirklich hatte komplett meine weiße Wäsche, war dann rosa. Und man muss dazu sagen, ich finde rosa ganz fürchterlich. Also ja, das ist wirklich ein Aufreger, kann ich sagen. Eine Sache finde ich ist noch ganz wichtig und darauf sollte man wirklich achten. Sehr häufig verlangen Vermieter, dass eine Person Hauptmieter ist. Und was da richtig übel ist, wenn du Hauptmieter bist und dann entstehen ja manchmal Sachen, die alle angehen. Also was weiß ich, Nachzahlungen oder Rechnungen für den Internetanschluss oder es muss was repariert werden oder was weiß ich, der Dachboden muss aufgeräumt werden. Und wenn man dann hängen gelassen wird und dann für alle anderen mitzahlen muss oder wie es mir passiert ist, wir waren die Letzten, die ausgezogen sind und dann mussten wir von 20 Jahren WGs den Dachboden ausräumen. Also jeder hatte irgendwelche Schachteln, mal, ich hol die mal wieder ab. Und dann war 20 Jahre WG-Zeug, das wir entsorgen mussten. Also das war ein richtig teurer Spaß. Also deswegen, wenn ihr Hauptmieter oder Hauptmieterin sein müsst, dann achtet wirklich drauf, da Regelungen zu finden, dass ihr da nicht auf Sachen alleine bleibt oder auch wenn was kaputt geht. Also was weiß ich, der gemeinsame Staubsauger geht kaputt und einer schrottet den. Also wer ersetzt es? Also dass man da klare Regelungen findet, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, aber jetzt wollen wir trotzdem mal zu dem Positiven kommen. Warum wollen Menschen überhaupt in WGs ziehen? Was ist der Reiz daran oder was ist auch das Schöne daran?
Ja, in der Regel ist WG natürlich billiger, teilt sich ja die Kosten. Und was ich schon schön finde ist, also wenn ich in der WG bin, wo das ist und nicht jeder für sich alleine wohnt, was ich ja ganz schrecklich finde, ist, wenn du nach Hause kommst und da ist jemand, mit dem du auch reden kannst. Also Das finde ich, ich bin ein sozialer Mensch. Also ich brauche das schon, wenn ich irgendwie, also nur so ganz alleine, ohne Reden, ohne Miteinander, das fände ich ganz fürchterlich. Also von daher finde ich das schon schön, jemanden zu haben, mit dem ich reden kann. Und gerade wenn ich neu bin und noch niemanden kenne, dann ist es ja das Leichtere, eigentlich meine WG-Mitbewohner kennenzulernen.
Ja, und auch, also wenn man in irgendwie in eine neue Stadt zieht, dass man einfach gleich auch Anschluss hat gewissermaßen. Dass man einfach schon vier Leute kennt, mit denen man sich im besten Fall gut versteht und über die man dann auch wieder neue Freunde kennenlernen kann. Und also so eine WG, da teilt man sich natürlich auch den Haushalt zusammen. Das heißt, man muss nur alle 2 Wochen mal putzen. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
Ja, und ich glaube, man kann sich auch so ein bisschen Verantwortlichkeiten teilen. Also wenn man, ne, alleine in der Wohnung ist zum ersten Mal, muss man plötzlich alles, alles alleine machen. Und wenn man in der WG wohnt, da kennt sich vielleicht der eine mit dem aus, die andere über das und so. Also man kann auch nicht nur sich die Putzarbeit teilen, sondern einfach auch vielleicht so, was man so alles regeln muss. Und wenn man das zum ersten Mal macht, das ist, glaube ich, alles ein bisschen viel. Und wenn man sich das teilen kann, ist, glaube ich, auch ganz nice. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die einfach wichtig sind, damit WGs auch positiv bleiben, was man auch aktiv machen muss. Also ich glaube, eines der großen Dinge, die wichtig sind, damit WGs funktionieren, ist, dass man einfach einen gegenseitigen Respekt hat und auch die Privatsphäre des anderen respektiert, aber dass nicht jeder alleine in seinem Zimmer sitzt und überhaupt keinen Kontakt hat, sondern dass man auch wirklich sich mal miteinander unterhält, dass man zusammen kocht. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was wären so deine Tipps, damit WG-Leben gut funktioniert?
Also mein Tipp, was ich aus meiner WG-Erfahrung so mitgenommen habe, ist, dass man sich vor allem am Anfang Mühe geben soll, dass man irgendwie aneinander wächst oder dass man irgendwie Gemeinsamkeiten findet, weil irgendwann verpasst man den Moment dann, wo man dann was miteinander macht oder wo man vielleicht einfach mal den anderen genauer ausfragt. Und das habe ich mir irgendwann vorgenommen, dass ich einfach die Anfangszeit gleich nutze, um einfach einen guten Start in die WG zu haben.
Ja, also dass man auch aktiv ist. Also ich glaube, dass es vielen Leuten mittlerweile schwerfällt, irgendwie soziale Kontakte zu pflegen, andere anzusprechen oder so. Also deswegen seid ihr die Mutigen und fangt mal an. Schlagt doch mal vor, hey, wollen wir nicht heute mal was gemeinsam kochen oder so. Das ist ja ganz leicht zu machen. Oder ich möchte ein Trinken gehen oder ich habe was gekocht, wollt ihr nicht mitessen? Also es gibt ja viele ganz simple Sachen, wo man Leute unkompliziert einladen kann. Weil wenn jeder nur in seinem Zimmer lebt und man überhaupt keinen Kontakt zueinander hat, dann glaube ich, wird es auch echt ein bisschen unangenehm. Was ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich klare Regelungen bezüglich Putzen und Abwaschen und Duschen hat. Ein Tipp von unserer Freiwilligen Reisa. Die hat gesagt, es gibt eine App, die heißt Flantastic. Dort legen ihre Mitbewohner alle 8 Tage fest, wie die Gemeinschaftsräume, also Küche, Bad und Gang und sowas und Flur, wer was, wie, wann, wo putzt. Und das legen sie über die App fest. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Also bei uns war es so, wir haben genau festgelegt, wer für was zuständig ist. Also wir haben alle festgelegt, einer ist für die Küche zuständig, einer ist fürs Bad zuständig, einer ist für die Toilette zuständig. Und immer wenn da was dreckig war, war klar, wer ist dafür verantwortlich. Aber dass das klar geregelt wird und dass man auch regelt, was passiert, wenn einer das nicht macht. Okay, es freut mich ganz dolle, dass eine ehemalige Freiwillige von uns heute dabei ist, nämlich die Jenny Heinrich. Und wir haben sie als Gesprächspartnerin eingeladen, weil sie ganz, ganz, ganz viel WG-Erfahrung hat und schon in 15er WGs gewohnt haben und aktuell in einer 10er WG. Also ich glaube, eine sehr kompetente Ansprechpartner zum Thema WG-Leben. Liebe Jenny, unsere erste Frage: Was war dein schönstes WG-Erlebnis?
Ich glaube, das sind so diese kleinen Momente, wo wir uns morgens so auf einmal alle gleichzeitig aufstehen, alle fragen sich, was ist hier schiefgelaufen? Und dann stehen wir so bedeppert vor diesem einen Badezimmer, fragen uns, wer zuerst aufs Klo geht und fangen alle an zu lachen. Wir machen schon gemeinsame Sachen und Lagerfeuer und gehen Wein wandern oder so. Aber ich glaube, so diese Momente, diese alltäglichen Momente, wo man sich bewusst wird, wow, wir teilen uns halt wirklich alle zusammen dieses Haus und es klappt. Aber auf einmal klappt es nicht. Ja.
Und wieso hast du dich überhaupt entschieden, in eine WG zu ziehen und dann auch noch in so große WGs?
Also Ich mag gern die Gesellschaft. Ich finde es auch nett, wenn ich selber alleine bin, zu hören, irgendwer anders trampelt gerade durchs Haus. Das ist irgendwie ganz angenehm. Und es ist schön zu wissen, dass, natürlich hoffe ich, dass es mir immer gut geht, aber zu wissen, auch wenn es mir nicht so gut geht, dann kann ich andere Leute kurz anklopfen und irgendwie ist irgendwer da und ich kann mit anderen Menschen das so teilen. Oder wenn ich gerade was richtig Tolles geschafft habe, dann kann ich direkt jemandem davon erzählen. Und ja, es macht eigentlich viel Spaß. Und es ist auch schön, sich so Ressourcen teilen zu können, gemeinsam einkaufen gehen zu können, nicht alleine sich ums Putzen kümmern zu müssen.
Und wie hast du denn die WG-Suche erlebt? Also war das auch schwierig oder ist es auch schwierig, manchmal in der WG zu leben?
Also WG-Suche kommt natürlich auf den Ort an, an dem man lebt. Ich hatte bis jetzt Glück, dass immer die WG, in die ich wollte, ich da auch Platz gefunden habe. Aber ich weiß, dass das nicht unbedingt leicht ist, vor allem in Studentenstädten. Ich glaube, da sind auch so die Themen so, ja, was ist einem peinlich? Wo möchte man eigentlich gerade lieber alleine nackt durchs Zimmer laufen? Aber ich glaube, in den meisten Fällen, also gute Kommunikation ermöglicht viel. Und ich glaube, es ist so wichtig, mutig zu bleiben und Dinge anzusprechen. Und dann kann das auch wieder leicht werden. Aber klar, so die klassischen Sachen so, oh, jetzt ist die Küche schon wieder schmutzig und jetzt ist es laut um 3 Uhr nachts und ich muss halt morgen um 6 aufstehen. Aber es sind Kompromisse, die ich bereit bin einzugehen.
Und was trägst du denn selber bei für so eine tolle WG-Gemeinschaft?
Ich glaube, viel Geduld und Kommunikationsbereitschaft. Ich glaube, wir alle, die so in WGs leben, lernen, gelassener zu werden und sich selbst und bestimmte Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Manchmal wache ich auf und natürlich kann die Person nicht wissen, dass ihr schmutziger Teller mich heute so triggern wird. Wie soll diese Person das auch wissen? Und da dann so ein bisschen zu lernen, gelassener zu bleiben. Und ich glaube, das kann ich ganz gut mitbringen, so diese Qualität und auch gemeinsam viel zu lachen. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der viel auch initiiert an Gruppenaktivitäten, weil ich auch schon Lust habe, dass so nicht nur wir teilen uns diesen Wohnraum, sondern wir leben auch wirklich zusammen und wir teilen so diesen Lebensaspekt miteinander.
Was würdest du gerne den Leuten so ins Hirn tackern, die jetzt planen, okay, ich ziehe jetzt mal in eine WG? Also was möchtest du gerne als Bewohnerin von zukünftigen WG-Bewohnern?
Ja, auf jeden Fall Offenheit. Es ist ja so, vor allem so diese WG-Castings bei Städten, wo viele Menschen wenig Wohnraum zur Verfügung haben und WG-Zimmer suchen, darauf bewerben sich jetzt 20 Leute oder so, das hatten wir bei uns auch oft, dann ist es oft so ein bisschen unangenehm, so wie so ein Bewerbungsgespräch und dann will man sich von der besten Seite zeigen und dann zeigen sich natürlich die WGs auch von der besten Seite. Und ich glaube, sich da auch dran zu erinnern, wir sind alle Menschen. Es gibt genug Tage, die auch einfach blöd sind für dich oder blöd für andere. Und das kommt vor. Also es ist niemals so, wie es scheint. Und darauf auch gefasst zu sein. Also es wäre schön, wenn die Person, die in die WG zieht, wirklich Lust hat, mit anderen zu leben und weiß, das kann vielleicht kompliziert werden. Und das erleichtert einem, glaube ich, Enttäuschungen. Ja, und ich wünsche mir Personen, die auch ja, über sich lachen können. Es passiert so oft, dass man irgendwas macht, was eine andere Person vielleicht so ein bisschen ulkig findet und da dann nicht sich zurückzuziehen oder Scham zu empfinden, sondern zu sagen, ja, meine Güte, es ist halt so. Wir erleben hier sehr viele Aspekte voneinander mit, die andere nicht von uns miterleben.
Das finde ich ja ein ganz toller Übergang auch für unsere nächste Folge, weil da haben wir uns jetzt mal vorgenommen, über das Thema Lachen zu reden.
Schönes
Also
Thema.
von daher ist es doch jetzt auch ein wunderschöner Übergang für unsere nächste Folge, wo ihr hoffentlich alle dabei seid. Und Jenny, ich freue mich, dass du heute da warst. Und ein kleiner Spoiler, wir werden Jenny im Oktober hören, weil da wird sie mal probeweise die Moderation mit mir übernehmen. Ich bin auch schon mal gespannt auf dieses neue Erleben. Also vielen Dank, Jenny, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Dankeschön.
Ja, und auch in dieser Folge haben wir uns wieder ein paar Challenges für euch überlegt. Und zwar als erste Challenge haben wir uns überlegt, dass ihr gerne mal den Wohngeldrechner des Bundes ausprobieren könnt. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück und ihr findet heraus, dass ihr wohngeldberechtigt seid.
Ja, und vielleicht gerade, wenn es so schwer ist, eine Wohnung zu finden, sich mal darüber zu informieren, welche anderen Formen von Wohnen miteinander leben gibt es denn? Also schaut euch vielleicht einfach Dokus oder ähnliches über alternative Wohnformen an. Und ein Tipp unserer neuen Freiwilligen im Podcast-Team war, die kommt aus Österreich und meinte, also wenn ihr mal eine Pause fürs Gehirn braucht und was ganz Trashiges anschauen wollt, Mein Gemeindebau bei ATV wäre ihr Tipp, um was ganz Hirnloses anzuschauen, aber wo man dann sieht, was man am besten alles nicht machen sollte.
Und als dritte Challenge haben wir uns überlegt, dass ihr uns eine Sprachnachricht zukommen lasst und uns eure schlimmste oder schönste WG-Erfahrung mitteilt.
Das fände ich ganz toll, weil das ist ja eigentlich auch das Spannende und Tolle. Und vielleicht habt ihr ja auch Tipps, wie ihr ein tolles Zimmer, eine Wohnung gefunden habt, eine neue innovative Idee, die sehr gut funktioniert hat. Also vielleicht lernen wir auch was Neues dazu oder ihr habt einfach einen Tipp, der jemanden anderen wirklich nachher das erleichtert, eine Wohnung zu finden. Ja, und was möchte ich euch heute ins Hirn tackern? Mit Menschen zusammen wohnen kann was Wunderbares sein. Also wirklich, ich habe wunderbare, fantastische WG-Erfahrungen gehabt und habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nie, never, ever, ever kennengelernt habe. Und viele von denen sind bis heute gute Freunde von mir geworden. Also deswegen würde ich noch mal den Tipp aufgreifen. Schaut mal wirklich nach, wenn ihr ein WG-Zimmer zu vermieten habt, mal den Horizont weiterzumachen und auch mal Leute nicht sofort aussortieren, weil die ein bisschen anders sind als ich. Und vor allem Erstis, also Leute, die im ersten Semester sind oder im ersten Ausbildungsjahr, eine Chance geben, weil die haben es nämlich auch super schwer, eine Wohnung zu finden. Und wenn ihr am Anfang das gleich zeigt, wie gut WG-Leben funktionieren kann, dann kann auch jemand, der da noch keine Erfahrung hat, schnell lernen, wie es funktionieren kann.
Ja, und was ich euch noch ins Hirn tacken möchte, ist bezüglich der Wohnungsnot und bezüglich der Wohnungssuche, dass man auch mal etwas unkonventionellere Strategien ins Auge fasst, um eine Wohnung zu finden. Also ich habe neulich einen schönen Beitrag gesehen, da hat jemand so Origami-Häuschen selber gebastelt und hat die in der Innenstadt verteilt. Und wenn man die quasi aufgefaltet hat, ist da gestanden, dass der oder diejenige eine Wohnung sucht. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee und sehr unkonventionell.
Ja, das ist wunderschön. Und damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge und möchten euch gleich wieder für den nächsten Monat einladen, reinzuhören. Da geht es diesmal um das Thema Lachen. Ein wichtiges Thema, gerade in Zeiten wie diesen. Also hört auch nächsten Monat wieder rein.
Okay, dann gilt wie immer, falls ihr Fragen habt oder gerne noch mehr Infos zu unserer Folge hättet, dann findet ihr alle Links in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.futter-ins-hirn.de oder schreibt uns eine E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Wir freuen uns auch über euer Feedback zu den Challenges und auch über Feedback zu dieser Folge. Und ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss!
Und bleibt wach.